aber sichere dich zuerst selber ab, bevor du deine Kinder absicherst.
Hier ist Sparen immer noch das große Ding. Leute legen ihr Geld irgendwo hin und warten dann und da liegt es. Was sind ETFs, was sind Aktien, was sind Anleihen? Und dementsprechend finde ich das total wichtig, das Kindern beizubringen.
Und dann haben sich einige da wirklich in den Allerwertesten gebissen und andere waren schlau und haben es auf dem Schirm gehabt und haben es vielleicht noch sich die Konditionen gesichert. Hallo Annabelle.
Hallo Anna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Manifestation. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder zusammen drehen. Ich habe das Gefühl, das ist schon ein paar Folgen her. Ich weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge die rauskam, aber in der Echtzeit haben wir uns viel zu lange nicht hier gesehen.
Das stimmt.
Und ich freue mich, dass heute einfach ein Thema ist, was, finde ich, wie Faust aufs Auge passt bei uns beiden. Mhm. Denn es geht um das Thema Kinderinvestments. Richtig cool. Ich meine, das ist etwas, was dich als Mama betrifft und was auch mich natürlich als Finanzberaterin betrifft. Deswegen, glaube ich, sind wir auch die besten Personen, die heute über das Thema reden können, oder?
Mhm, glaube ich auch.
Und tatsächlich ist das auch ein Thema, was sich explizit von unserer Community gewünscht wurde. Da freuen wir uns besonders, dass wir hier auch mal auf eure Wünsche eingehen können. Also, kleiner Appell, wenn ihr auch ein Thema habt, was hier noch gar nicht behandelt wurde, würde es mich wundern. Aber dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wir reden auch super gerne über unsere Lieblingsthemen mehrmals, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Genau, und der Kommentar von Leo war, und das war nämlich unter der Rentenreform-Folge. Vielen Dank für die hilfreiche Folge. Ich würde mich sehr über ein Special zum Thema Vorsorge für die eigenen Kinder freuen. Also quasi wann, was und wie viel. Liebe Grüße. Ich würde sagen, liebe Grüße zurück an Leo. Mhm. Und da werden wir heute auf jeden Fall alle Fragen klären. Nicht nur wann, was, wie viel, sondern auch alles drumherum.
Ja, auf jeden Fall.
Du bist Mama. Wie stehst du denn zu dem Thema Kinderinvestments? Wann hast du es erstmal drüber nachgedacht? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Mit welchen Produkten? Erzähl mal so ein bisschen deine Journey dazu.
Also ich glaube, es war ja grundsätzlich schon, also oder ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich nicht drüber nachgedacht habe. Und ich glaube, es ist auch etwas, womit ich aufgewachsen bin, was völlig normal bei uns war. Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel ein Sparbuch damals gehabt als Kind von meinen Großeltern. Und als meine Kinder dann geboren worden sind, dann haben wir sozusagen Regelungen mit den Großeltern gemacht, wie viel sie monatlich unseren Kindern gerne überweisen wollen. Das ist natürlich auch eine sehr privilegierte Position, das weiß ich auch so. Aber ich muss jetzt ja erstmal aus meiner Perspektive das sozusagen erzählen. Genau, also ich bin damit groß geworden. Ich hatte auch ein Sparbuch, das heißt, ich habe dann entsprechend auch, als ich 18 war, ein Erspartes auch schon gehabt, womit ich dann auch Dinge besorgen konnte und auch meinen Führerschein bezahlen konnte und so weiter. Und dementsprechend haben wir natürlich auch direkt mit Geburt unserer Kinder uns da auch Gedanken drüber gemacht und wir haben uns zu dem Zeitpunkt tatsächlich für ein Junior-Depot entschieden. Mhm. Also die Kinder haben beide ein Konto und haben ein Junior-Depot, wo wir monatlich dann einen fixen Betrag von dem Konto, also wir packen jeden Monat einen fixen Betrag pro Kind auf das Konto. Mhm. Wie gesagt, die Großeltern packen auch einen fixen Betrag auf das Konto. Dann gibt es das auch, was wir häufig machen tatsächlich, dass wir, wenn Geburtstage anstehen oder so, dass die Kinder sich nur Kleinigkeiten wünschen. Also ich habe in einer anderen Folge ja mal gesagt, dass wir diese Regel haben, dass wir nur fünf Geschenke pro Anlass kriegen. Genau, und wenn dann, also es ist aber bei uns in der Familie tatsächlich so, und das ist auch eine sehr privilegierte Position, dass die, also gerade die Großeltern häufig sagen, sie haben fixes Budget pro Enkelkind und manchmal oder häufiger ist es so, dass das Budget dann das Geschenk, was die Kinder sich wünschen, überschreitet. Das heißt, die Differenz packen die dann super, super gerne einfach auch auf dieses Konto.
Ja.
Und einen Teil haben wir sozusagen immer verfügbar und liquide auf dem Konto, falls zum Beispiel eine große Anschaffung kommt. Sowas wie, wenn wir jetzt mal außer der Reihe, also das heißt aus der Reihe, aber wenn das Kind mal ein Fahrrad braucht, wir fahren viel Fahrrad, das heißt die Fahrräder, die wir für unsere Kinder kaufen, sind entsprechend teurer.
Ja.
Vielleicht als das, was ich früher hatte als Fahrrad, dann nehmen wir immer einen Teil von dem Geld, weil es ja auch dafür gedacht ist von den Großeltern, halt für Anschaffung, wenn sie dann anfallen und nicht, dass man das dann immer alles sich zum Geburtstag wünschen muss.
Ja.
Und einen fixen Betrag jeden Monat wird dann investiert in unterschiedliche ETFs, sodass sie dann zwei verschiedene Varianten haben, auch wenn sie größer sind, worüber sie dann verfügen können.
Ja, mega cool. Also ich finde, da sind schon voll viele wichtige Punkte bei. Also erstmal finde ich, wenn die Hörerinnen vielleicht auch noch keine Kinder haben oder frisch gebackene Mamas sind, erstmal voll wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass eine extra Rücklage für die Kinder oder fürs Kind halt super sinnvoll ist. Dass man das auch einfach separiert betrachtet und nicht, wenn monatlich eine Zahlung anfällt, was ja einfach mal sehr spontan sein kann und auch relativ teuer, dass man es dann nicht von seinem Notgroschen nehmen muss oder auch nicht vom alltäglichen Budget abziehen muss. Dass man einfach sich vor Augen hält. Klar, Kinder werden auch früher oder später Geld kosten, das dürfen sie auch gerne, aber dafür schon mal eine Rücklage explizit zu schaffen, vielleicht ein Kinderkonto, einfach ein Unterkonto in seinem normalen, bei seinem normalen Kontoanbieter, irgendwie eine Art Tagesgeld, wo im besten Fall natürlich auch noch ein paar Zinsen drauf sind, wenn da eine höhere Summe liegt, aber wo es einfach im Zugriff ist, ne?
Genau. Ja, und also nur so als Beispiel, weil das jetzt gerade eine sehr hohe Ausgabe war, die wir hatten. Unser Sohn ist aus seinem Autositz rausgewachsen.
Ja.
So ein neuer Autositz, wenn man einen nimmt, der dann halt auch in der Sicherheitsprüfung nicht durchgefallen ist, da fängt in der Regel so bei 200, 250 Euro an. Und das ist natürlich schon, also der ist jetzt größer, bei kleinen Kindern sind die deutlich teurer.
Okay.
Also da haben wir, glaube ich, fast 400 Euro für den Kindersitz bezahlt.
Wow, hätte ich nicht gedacht.
Das ist also die, das sind die günstigen.
Und das finde ich krass, weil das ist etwas, was so wichtig ist, was ja auch gesetzlich vorgeschrieben ist, zu Recht, dass jedes Kind in einem Kindersitz, welcher auch sicher ist,
sitzen muss. Ist auch eine Sache, die du nicht gebraucht kaufen kannst, weil du ja, also kannst du, aber solltest du nicht machen.
Ist wie bei Fahrradhelm quasi.
Ja, genau, das ist wie bei Fahrradhelm, weil wenn der Sitz einen Unfall hatte und du weißt das nicht, dann ist das Kind nicht geschützt in diesem Sitz. Das heißt, eigentlich ist das wirklich eine Sache, die nach Möglichkeit, entweder wenn du es gebraucht nimmst, nur von Leuten, die du kennst, wo du weißt, die haben das neu angeschafft und da ist definitiv kein Unfall mit passiert. Ja. Genau, aber das musst du eigentlich neu kaufen und das ist wirklich, also Autositze sind absurd teuer. Also absurd teuer, vor allen Dingen, wenn du halt auch darauf achtest, dass der Sitz sicher ist. Und wir haben jetzt für den, also dadurch, dass er jetzt größer ist und er halt keinen Reboarder mehr braucht, das sind die, die quasi dann rückwärts fahren. Das ist halt sicherer für kleine Kinder, weil dann, wenn du einen Auffahrunfall hast, sozusagen der Nacken nicht...
Ja.
So, die Nackenmuskulatur ist ja noch nicht so stark ausgeprägt wie bei einem Erwachsenen, deswegen ist das schon tatsächlich sehr wichtig, auch, aber das ist ein anderes Thema. So. aber der ist jetzt so groß, der kann vorwärts fahren und deswegen hat der Sitz in Anführungszeichen nur 200 Euro gekostet, aber das ist halt natürlich mal eben 200 Euro. Dann hast du mal eben irgendwie Feriencamp, was du bezahlst, wenn die größer sind, mal eben eine komplette Kleidungsmontur, die du kaufen musst, wenn die Jahreszeit wechselt und also das, die, wirklich das, wo ich im Leben nicht dachte, dass mich das so viel Geld in meinem Leben kosten wird, sind Kinderschuhe. Weil Kinderschuhe sind extrem teuer, wenn du anständige Schuhe kaufst. Also wirklich teuer. Und die wachsen so schnell. Wir haben denn ich habe in meinem Leben noch nicht so viele Schuhe für mich gekauft, seit ich erwachsen bin, für diese Kinder. Also erstmal haben die einen riesen Verschleiß, wenn die sich viel draußen bewegen. Das ist das eine. Aber die wachsen da auch einfach raus. Also ich kaufe teilweise zwei Paar Schuhe pro Saison.
Das ist viel.
So,
also wahrscheinlich so 8 pro Jahr mindestens.
Minimum
pro 8 Kind. Pro, also 16 Paar Schuhe allein auf deine Kinder.
Alter, also das ist wirklich absurd. Und all das so zusammengerechnet ist natürlich schon, sind dann relativ hohe Kosten, die man dann auch hat, die man natürlich irgendwie mit einkalkulieren muss. Und deswegen finde ich das schon ganz cool, dass wir für uns diese Lösung gefunden haben, tatsächlich zu den Geburtstagen, wenn die irgendwie was übrig haben, zu sagen, wir wünschen uns Geld. Und dann haben wir da noch zusätzlich zu dem, was wir eh draufpacken, zur Seite legen für die Kinder. Und davon ist ja ein Teil, wie gesagt, auch schon fürs Investment gedacht.
Ja.
Aber einfach eine Rücklage, dass wir, wenn wir da irgendwelche Themen haben, dann auch einfach was besorgen können, auch wenn es jetzt mal teurer ist, ohne dass es dann direkt unser Budget total belastet. Weil wir natürlich aber bei solchen Sachen wie Urlaub und so weiter die Kinder ja auch mitdenken. Ne? Und auch im Klamottenbudget die Kinder mitdenken. Aber gerade wenn das jetzt so große Ausgaben sind, ist das schon auch mal ganz nice.
Ja.
Dass man da irgendwie noch was hat, worauf man zurückgreifen kann.
Auf jeden Fall. Das heißt, wir nehmen nicht nur mit, erstmal eine Rücklage schaffen, sondern auch, wir können es nicht oft genug sagen, unsere geliebte Cashflow-Liste, auch vielleicht also gemeinsam als Familie aufstellen und auch die Kinderbudgets mit einzuberechnen.
Auf jeden Fall.
Das ist super, super wichtig. Dass man sich wirklich, ne, irgendwann hat man ja auch Erfahrungswerte, irgendwann kennt man ja auch die Preise für Kinderprodukte, für Kinderkleidung, für Kinderschuhe und so weiter, Spielzeuge. Dass man einfach sich auch da ein festes Budget setzt und guckt, dass man da auch nicht übers Ziel hinaus schießt. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, auch schon mal in der einen Folge auch ganz viel über Geschenke gesprochen.
Ja.
Und ne, dass ja auch so ein bisschen durch Social Media gepusht wurde, dass Kinder teilweise echt überhäuft werden und dass es da ja auch nicht unbedingt den Kindern so zuträglich ist, sie mit materieller Liebe zu überschütten.
Nee, überhaupt nicht.
Und dass man sich auch hier überlegt, wie viel möchte ich denn für was eigentlich ausgeben und einfach versucht, budgetorientiert zu arbeiten. Und was du ja auch noch mit gesagt hast, wenn es Familienangehörige gibt, die den Kindern auch was Gutes tun wollen, einfach zu sagen, bevor sie jetzt vielleicht die fünfte Actionfigur, ja, das fünfte Stofftier oder sonst was bekommen oder vielleicht irgendwas, was halt doppelt und dreifach geschenkt wird, dann einfach mit den Eltern ins Gespräch gehen und sagen, hey, wie können wir euch denn eigentlich wirklich was Gutes tun? Und dann ist es vielleicht einfach mal zwei Geburtstage oder Weihnachten und Geburtstag zu sammeln und dann das neue Fahrrad davon zu kaufen oder den Kindersitz, was die Kinder wirklich brauchen.
Ja, weil gerade, also Thema Fahrrad, ne? Also ich weiß, dass es, also mein einer Sohn hat zum Beispiel einen Wintergeburtstag, das ist jetzt nicht unbedingt der Zeitpunkt, wo ich dann sage, er wünscht sich ein Fahrrad und wir sammeln jetzt alle, weil da fährt er natürlich viel weniger. Aber deswegen machen wir es häufig so, dass wir dann sagen, naja, er wünscht sich Geld und wenn dann die neue Saison kommt, dass wir dann das Fahrrad kaufen, wenn er es tatsächlich braucht und dann auch dann schauen, wie muss die Größe eigentlich sein. Weil wie gesagt, ne, wenn die Füße schnell wachsen, wächst auch der Rest vom Kind. Das ist dann schon immer ganz cool, wenn man das dann machen kann, wenn es tatsächlich nötig ist.
Auf jeden Fall. Und was du auch am Anfang meintest, nicht nur sparen, weil auch da, wie immer gilt, wenn du Geld einfach nur auf dem Konto liegen lässt, dann frisst die Inflation die Kaufkraft weg. Das heißt, es bringt auch nichts für die Kinder, wenn dein Ziel ist, ja, ich fange schon mal an zu sparen, was ja auch einfach viele machen, weil sie keine Alternativen kennen bisher, irgendwie auf ein Sparbuch zu legen für 18 Jahre, wenn man sich da mal durchrechnet, was man da irgendwie liegen lässt oder wenn es dann häufig eine Hausbank, sag ich mal, ohne jetzt hier Name-Dropping zu betreiben, wo halt auch gar keine Zinsen ausgezahlt werden, aber man war halt schon immer da, man kennt die Leute da, bringt dir eigentlich gar nichts, aber das heißt dann irgendwie lustiges Kinderkonto, ohne dass du da irgendeine Zinsen für bekommst und lässt da Geld für 18 Jahre liegen, dann musst du dir einfach nur mal durchrechnen bei 2,5% Inflation, wie viel Geld du einfach schon an Kaufkraft verloren hast. Und wenn wir dann auch noch, mein Lieblingswort, Opportunitätskosten einberechnest, denn du machst es ja auch smart mit deinem Partner, ihr habt nämlich auch einen Teil des Geldes, was für später gedacht ist, in zukunftsträchtige Anlagen reingesetzt, also mit ETFs arbeitet.
Ja, ja, genau.
Und das macht ja viel mehr Sinn, weil wenn man sich dann mal überlegt, bei ETFs, wenn wir mal ganz defensiv kalkulieren, so 6% Rendite ist ja realistisch. Und wenn man dann überlegt, du kriegst nichts versus 6, dann hast du auch Opportunitätskosten quasi Verlust gemacht. Mhm. Und das muss man sich halt immer wieder vor Augen halten und auch einfach mal ganz simple Rechner nutzen. Also wir haben ja einen eigenen, so einen Vorteilsrechner auf investwomen.de, aber auch finanzen.net hat dann ganz schön übersichtlichen Rechner einfach mal einzugeben. Ne? Bei 6% Rendite nehmen wir jetzt auch nur mal 25 oder 50 Euro monatlich über wirklich 18 Jahre angelegt.
Das, ja, das macht ist schon viel.
So viel aus. Und das vergessen halt viele, weil das menschliche Gehirn sich aus dem Stegreif so einen Zinseszinseffekt nicht vorstellen kann. Nee. Deswegen braucht man halt solche Rechner, um sich das wirklich einmal vor Augen zu halten, was man letztendlich an Möglichkeiten für das Kind auch verliert, wenn man sich jetzt keine Gedanken um das Thema Investieren macht. Und das finde ich halt so wichtig. Deswegen möchte ich da in der heutigen Folge auf jeden Fall für sensibilisieren, dass sich auch alle Eltern am Ende, die vielleicht noch zögerlich sind, trauen, zumindest ein bisschen was zu machen, weil man kann auch echt mit ganz kleinen Beträgen richtig viel reißen, ne?
Kurze Pause vom eigentlichen Thema. Anna, du wolltest doch noch was Wichtiges loswerden, oder?
Wenn du gerade beim Hören merkst, das trifft eigentlich auf mich und meine Situation zu, sowohl ich als auch meine Kinder haben noch nicht die nötige Vorsorge getroffen und investieren vielleicht noch nicht, dann zöger nicht und melde dich super gerne bei uns in der Beratung an. Genau dafür haben wir das passende Konzept. Wir sichern nicht nur dich ab, sondern haben auch coole Lösungen für Kinderinvestments. Ich freue mich, wenn auch wir uns vielleicht schon bald in der Beratung sehen. Bis dahin!
So, und jetzt wieder zurück zum Thema. Was ich vielleicht noch ergänzen würde, was wir noch nicht haben, aber was jetzt für dieses Jahr auf dem Plan steht, ist ähnlich wie auch das, was wir ja den meisten Kundinnen von uns raten, es ergibt durchaus auch Sinn, jetzt schon eine vorgebundene Rentenversicherung für die Kinder abzuschließen. Erstens, weil du ja natürlich, wenn du jetzt so früh startest, nehmen wir an, dein Kind ist 3 Jahre alt, mit viel, viel weniger monatlichem Beitrag natürlich schon einiges reißen kannst und du vor allen Dingen die vertraglichen Konditionen dem Kind sicherst für den Rest der Laufzeit. Also das bedeutet, wir wissen ja nicht, wenn jetzt das Kind 3 ist meinetwegen und nehmen wir mal an, das Kind fängt mit 27 an, in einem Job zu arbeiten, wo es sein eigenes Geld verdient und würde sich dann so wie viele Kundinnen von uns jetzt mit der Rente beschäftigen.
Genau.
Also da, es ist natürlich nicht abzusehen, wie die Vertragskonditionen von solchen Produkten wie zum Beispiel einer vorgebundenen Rentenversicherung in 24 Jahren sind. So. Da können wir natürlich mutmaßen drüber, dass die tendenziell deutlich höher sind, die Kosten solcher Verträge, als die, die wir jetzt anbieten können. Aber das wird wahrscheinlich die Entwicklung sein. So. Das heißt, wenn wir jetzt schon für unsere Kinder vielleicht für, weiß ich nicht, 25 bis 50 Euro im Monat, weil uns das möglich ist, sowas zur Seite zu legen, so eine Versicherung abschließen, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, die ganze Zeit zu bespielen. Und wenn die Kinder sie dann übernehmen, sind in der Regel die gesamten Kosten schon bezahlt. Und die haben dann gar keine Kosten mehr und können direkt mit dem Investieren starten. Plus wahrscheinlich haben sie auch schon so einen kleinen Grundpuffer, der dann da drin liegt und der schon angefangen hat, vielleicht 5 Jahre oder was auch immer. Ich sage jetzt irgendwelche Zahlen, ich habe es nicht durchgerechnet, so für sie zu arbeiten.
Ja.
Das ist natürlich auch super attraktiv und dann kann sich das Kind überlegen, wie baue ich denn meine Rentenstrategie auf? Aber das kann natürlich ein Baustein sein. Und es ist natürlich viel, viel attraktiver, als dann erst was abzuschließen, weil wir 100%. Reden da ja in 400 verschiedenen anderen Folgen drüber, wie wichtig diese Komponente Zeit ist.
Ja.
Und vor allen Dingen, je länger diese Verträge laufen und je jünger die Person ist, bei der du abschließt, desto geringer sind tatsächlich die Kosten. Also für so ein Kind, da kostet das ja fast gar nichts, diese Versicherung abzuschließen im Vergleich zu jemandem, der jetzt 35 ist. Mhm. Und dementsprechend ist das eine total sinnvolle Sache. Das Kind kann dann am Ende, wenn du das übergibst, entscheiden, was es damit macht. Ob es sagt, ich löse das auf oder ich führe das weiter.
Ja.
Und es lohnt sich natürlich, das dann entsprechend weiterzuführen, aber das funktioniert natürlich auch mit ganz, ganz geringen Beträgen. Da muss man jetzt nicht, wie bei den ganzen Rechenbeispielen, die wir bei erwachsenen Frauen bis jetzt hatten, mit 300, 400, 500, 600 Euro rechnen, sondern man kann halt auch einfach sagen, so hier sind 25 bis 50 Euro, wenn das ist, was man sich zur Seite legen kann jeden Monat und dann startet man damit schon mal. Und das steht bei uns auf der To-Do für dieses Jahr noch, dass wir das einmal machen. Weil ich glaube, da werden unsere Kinder uns dann sehr dankbar sein, weil wenn ich sowas von meinen Eltern gekriegt hätte, ich wäre großer Fan.
Richtig cool. Lustigerweise komme ich gerade aus einem Termin, wo ich genau das gemacht habe mit einer Kundin. Die hat 2 Töchter und die eine ist 2, die andere ist 6. Mhm. Und ich habe es einfach mal für die 6-Jährige ihr gezeigt. Sie wollte halt tatsächlich erstmal mit 25 Euro Beitrag starten und ich glaube, wenn ich jetzt wieder aus dem Kopf, ich habe es gerade nicht mehr vorliegen, aber ich meine, wir hatten eine Hochrechnung gemacht, wenn der ETF zwischen 6% und 8% performt, dann kann sie mit 25 Euro, wenn sie mit 67 in Rente geht, kann sie da halt einfach irgendwie 120 bis 250.000, also 250.000 Euro wäre möglich, nur durch 25 Euro Beitrag. Das muss man sich halt immer vor Augen halten.
Wegen der Laufzeit.
Du einfach 60 Jahre 25 Euro kontinuierlich sparst. Und das geht ja für die allermeisten Menschen, die uns jetzt zuhören, 25 Euro im Monat ist eigentlich in der Regel für alle möglich.
Ja.
Und das ist halt das Coole. Und das ist so einfach. Und ich habe ja auch gesagt, deine Töchter werden dir so, so dankbar sein. Weil ich hatte auch das große Glück, dass meine Mama daran gedacht hat, nicht mit 2 oder mit 6. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Auf jeden Fall schon über 10. Aber es hat trotzdem was gebracht. Also ich habe trotzdem Startkapital. Und es war so cool, als sie gesagt hat, ey Anna, ich habe da übrigens mal was für dich angelegt. Und da war ich schon im Studium. Also sie hat mir das gar nicht vorher erzählt. War so, ja, wenn du das mal brauchst, ne, keine Ahnung, um deine BAföG-Schulden zurückzuzahlen, wenn du dir mal ein Auto kaufen musst. Und ich war ihr da so dankbar für. Aber trotzdem, für mich ist das so, hat so was Heiliges. Ich fasse das Geld nicht an, weil ich könnte es natürlich mir einfach machen und sagen, statt selber zu sparen, nehme ich einfach das Geld, aber dann weiß ich ja, dass es weg ist. Meine Mama hat es extra für mich und für wichtige Dinge angelegt, deswegen sehe ich es eher als meine Aufgabe, versuchen, alles aus eigener Kraft zu schaffen, aber wenn es wirklich mal ein Notfall ist, dann kann ich auf dieses Geld zurückgreifen. Aber ich versuche natürlich Notfälle zu vermeiden, weil ich ja weiß, es verzinst sich immer weiter und es wird sich ja viel, viel mehr lohnen, wenn ich dieses Geld dann erst für meine Rente nutze. Und deswegen ist das für mich auch irgendwie besonderer, als wenn sie mir einfach eine Summe gegeben hätte. Weil wenn sie es mir einfach aufs Konto überwiesen hätte, dann wäre nichts mehr von da. Das weiß ich jetzt schon.
Ja.
Also, dann ist es einfach im Zugriff. Aber so ist es halt in einer vorgebundenen Rentenversicherung. Das heißt, ich müsste erstmal auf die Versicherung zugehen und sagen, ich möchte das Geld jetzt auszahlen lassen, ich möchte das jetzt auflösen. Da ist ja schon mal, sag ich mal, bürokratisch mehr Hürde drin. Und das hilft mir zum Beispiel selber total gut zu sagen, nee, das Geld, das steht ja auch Rente drauf. So, das ist dann so ein psychologischer Effekt. Das ist halt der Topf für später. Und ich finde es immer wichtig, dass man einfach, sage ich auch meinen Kundinnen, einfach verschiedene Töpfe hat. Es geht gar nicht darum, alles in eins zu packen. Es muss nicht alles in der Rentenversicherung sein, es muss nicht alles auf dem Konto sein, sondern überleg dir einfach, für welche Lebenslage brauchst du welches Budget und verteil dir das. Rentenversicherung mit ETF, super geile Sache. Du hast selber gesagt, Kondition, das macht alles total Sinn. Aber halt für später. Wenn du es mit 18 alles rausholen möchtest und gar nichts für später tun willst, dann eignen sich vielleicht irgendwelche Junior-Depot-Lösungen oder je nachdem, wie alt das Kind ist, irgendwie vielleicht auch ein länger angelegtes Festgeld oder Tagesgeld mit geilen Zinsen.
Ja.
Da muss man immer auf die Zielsetzung und auf die Laufzeit gucken. Aber lieber dein Geld splitten und für die für jeden Fall wissen, an welchen Topf du gehst, ohne dass deine Ziele in Konkurrenz treten. Denn ich sage immer, du willst doch später dein Leben leben, also sowohl Kinder als auch natürlich unsere erwachsenen Frauen, die wir betreuen. Du möchtest doch nicht überlegen, kann ich mir das Auto leisten, kann ich später ein Haus bauen oder sitze ich dann unter der Brücke und muss Pfandflaschen sammeln, sondern separiere deine Ziele und mach für jedes Ziel einen eigenen Topf und dann weißt du immer, wo du rangehen kannst, aber auch wo du nicht rangehen solltest, damit dein anderes Ziel nicht in Gefahr gerät. Ja. So finde ich es auch genauso für die Kinder sinnvoll.
Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich noch eine kleine Ergänzung, die ich da auch super wichtig finde.
Ja.
Ich weiß, dass vor allem ab 7 sich die Wahrnehmung und die Kompetenzen, mit Geld umzugehen, extrem formen. Ich finde es total wichtig und da gibt es auch diverse Lösungen, wenn man zum Beispiel nicht mit dem klassischen Taschengeld arbeiten möchte. Es gibt so Taschengeldkonten zum Beispiel, ja auch von diversen Anbietern. Ich möchte jetzt gar nicht für irgendjemanden bewerben, da muss man dann mal selber in die Recherche gehen, weil so intensiv habe ich mich damit auch nicht beschäftigt, weil wir haben, wie gesagt, dieses einfach ein Junior-Konto plus Depot und wir machen das mit haptischem Taschengeld im Moment. Genau, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man das auch digital, also mit digitalem Geld abbilden kann. Und es ist total wichtig, finde ich, für die Kompetenz des Kindes, das Kind mit einzubeziehen, sobald es alt genug ist.
Voll.
Und dem Kind auch zu erklären, das ist das, was du hast. Dass wir verwalten das für dich aus den und den Gründen und das machen wir damit. Weil die Kompetenzen des Kindes und Geld und die Wirkung von Geld und auch die Arbeitsweise von Geld zu verstehen, ja einfach schon in diesem frühen Alter geformt werden. Ja. Es ergibt keinen Sinn, damit zu warten, bis das Kind 18 ist, weil ich davon überzeugt bin, wenn ein Kind verstanden hat, bis es 18 ist, wie Geld funktioniert, warum langfristige Anlagestrategien wichtig sind, was der Zinseszinseffekt ist, dann wird es nicht mit 18 auf das gesamte Ersparte zugreifen und sagen, ich gehe jetzt damit ein Wochenende saufen. Ja. Weil es versteht, dass das sich nicht lohnt, sondern es wird dann wahrscheinlich von sich aus verstehen, aha, so wie du das jetzt gerade gesagt hast mit der Rente, die deine Mutter für dich angelegt hat, okay, ich nehme beispielsweise einen Teil davon, weil den benutze ich für das und das und das konkret, aber den Rest lasse ich weiterarbeiten. Ja. Und die Kinder damit einzubeziehen, also zum Beispiel, mein Sohn fragt mich immer, was ist gerade auf meinem Konto?
Ach cool.
Er will das immer wissen. Also er wollte neulich Zugriff auf seine Kreditkarte, habe ich gesagt, du bist mir noch ein bisschen zu klein, um mit deiner Kreditkarte loszuziehen. Er wollte mich einen 3D-Drucker kaufen, habe ich gesagt. Da habe ich ihm gesagt, nee, also weil wir haben Zugriff auf den 3D-Drucker, habe ich gesagt, wir können erst mal gucken, ob du damit gut zurechtkommst und dann können wir mal schauen, ob das sich lohnt. Aber er sagt immer, also auch wenn er Geld bekommt von der Oma mal auf die Hand und so weiter, er sagt mal, ich will das sparen, weil später möchte ich reich sein.
Ach, das ist so süß.
So, und er hat schon so ein Konzept davon, dass Konsum etwas ist, was ihm Geld wegnimmt. Und er fragt zum Beispiel jetzt auch schon bei manchen Sachen, habt ihr das von meinem Konto bezahlt oder habt ihr das jetzt so, das bei so größeren Anschaffungen, weil er möchte auch immer einen guten Überblick haben. Und das ist schon richtig gut, weil der ist jetzt 7, ne, der fängt das jetzt langsam an zu verstehen und er fängt ja auch selber an, mit Geld zu arbeiten. Und erst war er nämlich immer so, wenn er viele Münzen hatte, dachte er hat viel Geld und dann hat er diese ganzen 1-Cent-Münzen und hat gesagt, ich bezahle das, weil ich habe viel Geld. Und dann habe ich ihm gesagt, Schatz, aber du hast 2 Euro, so, das kostet 10. Aber er fängt das jetzt langsam an zu verstehen und ich glaube alleine, dass es etwas ist, worüber wir so offen sprechen und die Kinder auch wissen, dass wir dafür die was investieren und dass es auch einen Teil gibt, der sozusagen zur Verfügung ist, dass sie dann ein Selbstverständnis entwickeln im Umgang mit Geld und anfangen zu verstehen, wie Geld funktioniert. Und je nach Alter würde ich immer gucken, wie stark binde ich die ein. Ja. Aber wenn die jetzt meinetwegen 10, 12 sind, ne? 10, 11, 12, dann kannst du dich natürlich schon mal hinsetzen und sagen, pass auf, wir gucken uns dein Depot einmal an und dann schauen wir mal, wo hast du denn jetzt eigentlich was? Wo hältst du welche Anteile in welchen ETFs? Wie haben die sich denn entwickelt und was ist denn da noch so zu erwarten? So, natürlich sind das abstrakte Zahlen, aber sie fangen dann natürlich auch an zu verstehen, warum das sinnvoll ist. Und ich verstehe manchmal Eltern nicht, die dann so um die Ecke kommen, also jetzt gerade auch in unserer Generation und sagen, ja, wenn das Kind 18 ist, sagen wir haben was angelegt. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber das ist ja völlig abstrakt. Also das Kind muss das doch greifen können und verstehen lernen, warum das sinnvoll ist. Weil Deutschland ist ein absolutes Schlusslicht, Deutschland und Österreich, wenn es darum geht, anständig am Finanzmarkt anzulegen. Das macht fast keiner. Hier ist Sparen immer noch das große Ding. Leute legen ihr Geld irgendwo hin und warten dann und da liegt es. Aber keiner arbeitet mit diesem Geld. Und das ist speziell im deutschsprachigen Raum. Also ich habe da noch angefangen, Podcast drüber zu hören, habe schon wieder vergessen, was sie dazu gesagt haben. Das war eigentlich ein ganz anderes Thema. Ich glaube, da ging es eigentlich um... Ah, doch, das war mit diesem einen Immobilienbetrüger-Menschen da. Und da haben sie nämlich drüber geredet, also dieses Thema, genau, weil Immobilieninvests ja auch etwas sind, was möglich ist und dass sie aber auch etwas ist, was viele Leute gar nicht machen. Genau, so, und da war da irgendwie, wurde da irgendwie drüber gesprochen, dass Deutschland und Österreich ganz, ganz hinten dran sind, wenn es darum geht, Geld für sich arbeiten zu lassen am Kapitalmarkt.
Ja.
So, und das geben wir ja weiter an die nächste Generation. Mhm. Und das zu durchbrechen, finde ich sehr, sehr, sehr wertvoll und sinnvoll, damit mein Kind eben gar nicht als erwachsener Mensch sich da durchwursten muss, sondern völlig selbstverständlich versteht, was sind ETFs, was sind Aktien, was sind Anleihen und so weiter, damit er genau weiß, aha, ich beschäftige mich damit, ich kann eine gute Anlagestrategie auch selber vielleicht für mich erarbeiten und bin da selbstbewusst und habe ein Standing. Und verstehe auch, was Leute mir sagen, wenn ich sie frage. So, und ich verstehe auch, welche Anlage ist risikoreicher als eine andere, wie streue ich am sinnvollsten, damit er damit nicht auf die Nase fällt. So, weil ich denke, dass das immer wichtiger werden wird. Also wir sehen es ja auch trotz der Rentenreform. Es wird immer relevanter sein, dass Menschen selber für sich vorsorgen.
Ja.
Und das ist so die Tendenz, wo die Gesellschaft sich hinbewegt. Und dementsprechend finde ich das total wichtig, das Kindern beizubringen.
Total, kann ich echt nur so unterschreiben. Ich finde das auch mal ganz interessant, dass auch häufig erwachsene Frauen bei mir in der Beratung landen, die dann sagen, ja, meine Eltern haben mal irgendwas für mich abgeschlossen, aber keine Ahnung, was es ist. Die haben mir irgendwann gesagt, ja, hier ist was und haben mir das irgendwie mal so einen Stapel mit irgendwelchen Papieren gegeben und haben aber wirklich gar keinen Plan, was es ist. Und das wird dem ja vorbeugen, wenn man die Kinder mit reinholt und schon mal einen Bezug knüpft dazu. Weil die haben da häufig gar keinen Bezug. Die sind so, ja, da ist irgendwie ein bisschen Geld drin, aber keine Ahnung. Und häufig, das ist auch ganz spannend, sind das dann auch so Altverträge, die noch bis 2004 geschlossen wurden. Und das knüpft ja wieder an das Thema an, was du eben meintest, Konditionen sichern. Denn es war ja so, bis 2004, wenn du eine private Rentenversicherung geschlossen hast, damals war es ja auch noch gar nicht möglich, überhaupt ETFs zu nutzen. Wenn man Glück hatte, waren sie fondsgebunden. Ansonsten war es häufig auch noch mit einer Festverzinsung. Das heißt, renditetechnisch waren wir noch nicht auf dem Stand wie heute. Aber wir hatten den großen Vorteil, dass Renditen steuerfrei waren.
Mhm.
Und das ist nämlich das Spannende. Und was viele gar nicht wissen, dass sie da vielleicht mitunter auch hin und wieder mal so ein Schätzchen liegen haben, dass sie einfach das Geld, was da drin ist, sich jederzeit steuerfrei auszahlen können. Das ist halt spannend, weil jetzt haben wir ab 2005 eine neue Regelung, dass die Hälfte der Erträge einer privaten Rentenversicherung eben steuerfrei sind. Und diese Kondition, haben wir ja gesehen, von 2004 auf 2005 haben die Leute wahrscheinlich auch nicht drüber nachgedacht, dass es irgendwann mal anders ist und denken, ja, ich kann auch in 5 Jahren noch so eine ETF-Rente für mein Kind abschließen. Oder damals war keine ETF-Rente, aber fondsgebundene Rentenversicherung. Ja, dann gab es das nicht mehr. Und dann haben sich einige da wirklich in den Allerwertesten gebissen und andere waren schlau und haben es auf dem Schirm gehabt und haben es vielleicht noch sich die Konditionen gesichert. Und in genau der gleichen Situation sind wir jetzt auch. Jetzt denken wir, ja, wird schon, kann ja nächstes Jahr machen, übernächstes Jahr. Aber wir sehen ja schon, es passiert was. Und es gibt jetzt ja auch eine Rentenreform zu 2027. Das heißt, es ist ja alles im Wandel. Heißt ja, vielleicht früher oder später gibt es die heutigen Konditionen nicht. Und wir würden uns aber in 10, 20, 60 Jahren voll freuen, wenn wir dieses Angebot noch wahrgenommen haben. Also, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Im Nachhinein ist man immer schlauer, deswegen lieber jetzt drüber nachdenken, als sich später da in den Allerwertesten zu beißen. Genau, dann lass uns noch mal wieder Bezug nehmen zu unserer Hörerin-Frage, die ja uns gestellt wurde. Und da war ja auch explizit ihre Frage, wann, wie viel und was eigentlich? Mhm. Vielleicht haben wir auch schon zum Teil die Fragen beantwortet, aber lass uns mal durchgehen. Wann? Ich würde sagen, wenn dich mal jemand fragt, wann soll ich denn eigentlich damit starten?
Ja, sofort.
Sofort.
Also wenn du es schaffst, in der Elternzeit gerne einplanen, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann zeitnah.
Auf jeden Fall. Also eigentlich kann man, sobald ein Kind geboren ist, hat es auch schon eine Steuer-ID, lustig, Deutschland, Name, Steuer-ID, kannst du auch für dein Kind etwas abschließen.
Ja.
Und warum solltest du es nicht machen, wenn eben das Geld da ist? Das ist natürlich die Grundvoraussetzung.
Mhm.
Und auch hier bin ich immer Team erst sparen, dann investieren. Also es ist nicht das Erste, was du machen solltest, einen ETF-Sparplan abzuschließen, sondern vielleicht erstmal eine kleine Rücklage und Puffer zu schaffen für all die Themen, die wir eben angesprochen haben. Erstausstattung, Kinderwagen, Kindersitz, Babybett und so weiter und dann noch ein bisschen Puffer für die nächsten Jahre und dann kannst du auch über das langfristige Investieren nachdenken. Weil andersrum, wenn du direkt investierst, ohne eine Rücklage zu haben, ist der Fall ja schon vorprogrammiert, dass irgendwas Unerwartetes kommt und du sagst, oh, wo kann ich das bitte wieder kündigen, auflösen, das Geld wieder rausziehen.
Ja.
Das ist kurzfristig auf dem Kapitalmarkt einfach ungünstig. Weil kann ja sein, dass morgen wieder irgendwas in der Welt passiert und kurzfristig schwanken die Aktienkurse nach unten und dann musst du es morgen wieder rausholen und dann hast du die Hälfte des Geldes verloren, weil du es verkauft hast. Du würdest es nicht verlieren, wenn du es langfristig liegen bleibst und die Konjunkturschwankungen sich wieder ausgleichen lässt. Deswegen immer erst sparen, dann investieren. Aber so früh wie möglich.
Genau. Und dann ergänzend vielleicht noch, wenn es dann auch noch drin ist in deiner Planung, durchaus sowas wie eine Rentenversicherung fürs Kind abzuschließen, ergibt großen, großen Sinn. Auf mit einem kleinen, Fall. Mit dem Mindestbetrag und dann
genau. erstmal laufen zu lassen. 25 Euro sind das ja in der Regel, ja. soweit ich weiß, bei den meisten Anbietern. Genau, also wie viel? Ja, gibt kein richtig oder falsch. Einige vertreten auch die Meinung, man könnte ja auch das ganze Kindergeld anlegen, wenn man es kann, gerne.
Genau, ich glaube, das ist, also ja, das, ich weiß, es gibt diese, gibt da auch sehr richtig, richtig tolle Konzepte, aber am Ende des Tages ist es ja wie bei jedem anderen Budget und potenziellen Überschuss, wenn das gar nicht dein Überschuss ist,
genau.
sondern du die Hälfte beispielsweise für Betreuungskosten nutzt, dann kannst du natürlich nicht das ganze Kindergeld anlegen.
Nee, also Cashflow-Liste ausfüllen, schauen, was ist denn realer Überschuss und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, klingt irgendwie egoistisch, aber sichere dich zuerst selber ab, bevor du deine Kinder absicherst. Denn es ist im Umkehrschluss überhaupt nicht egoistisch. Denn was passiert ja logischerweise, wenn du deine eigene Rentenlücke nicht auf dem Schirm hast?
Du musst deine Kinder
ran. Deine Kinder müssen ran. Es ist halt gesetzlich so, dass die Kinder ab einem gewissen Einkommen auch später für die Eltern aufkommen müssen. Und das ist ja überhaupt nicht der Sinn der Sache, wenn du dein ganzes Kindergeld auf Ach und Krach deinen Kindern zur Verfügung stellst, für die investierst, die sind nachher richtig gut finanziell aufgestellt und was bringt es? Nachher müssen sie nur für dich zahlen. Also,
ja, und auch wieder Faktor Zeit, ne? Also du hast ja im Zweifel weniger Zeit, deshalb kostet es dich auch viel, viel mehr für dich jetzt vorzusorgen als fürs Kind. Und ich würde immer sagen, wenig, eine Kleinigkeit fürs Kind zur Seite, wenn möglich, und mehr für mich.
Ja.
Weil du am Ende wahrscheinlich beim gleichen Ergebnis landest.
Genau. Und so wissen die Kinder, dass was bei ihnen ankommt, das ist auch wirklich für sie. Und ich glaube, die freuen sich mehr über einen kleinen Beitrag, den sie wirklich für sich nutzen können und wissen, dass ihre Eltern abgesichert sind. Weil ganz abgesehen davon, die meisten Kinder wollen ja auch, dass es den eigenen Eltern gut geht und wollen nicht die Eltern in der Altersarmut sehen, sondern wollen, dass die Eltern gut aufgestellt sind und auch Zeit mit ihnen verbringen können, Zeit mit ihren Enkelkindern verbringen können und sich im Alltag keine Sorgen um Existenzängste zu machen. Das heißt, du hilfst deinen Kindern ja auch mental und psychisch enorm, wenn du dich um dich kümmerst und dann deinen Kindern vielleicht weniger Materielles zur Verfügung gibst, aber dafür ganz andere Werte weitergeben kannst.
Und es soll ja jetzt auch ein neues Produkt geben in der Rentenreform für Kinder. Da würde ich, glaube ich, tatsächlich das Gleiche sagen, wie das, was wir neulich schon in der Folge gesagt haben, zu der Rentenreform für die Erwachsenen. Auch da würde ich einfach, wenn das Produkt dann auf dem Markt ist, erstmal die Kondition checken und auch gerne mal vergleichen mit dem, was ich halt, wenn ich das selber organisiere, dann tatsächlich für Kosten habe. Und wenn es so ist, dass es ein eher teures Produkt ist, weiß ich jetzt noch nicht, da ist es noch nicht so konkret, dann würde ich lieber versuchen, das also zweigleisig zu fahren und zu sagen, das, was der Staat bezuschusst und was, wovon ich einen großen Benefit mitnehmen kann, mache ich über das staatlich angebotene Produkt und den Rest mache ich dann entsprechend selber, damit ich das für mich Beste rausholen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, da können wir auch gerne nochmal eine Anschlussfolge machen, dann in einem halben Jahr, wenn wirklich alles spruchreif ist, wenn wir alle Anbieter kennen, alle Konditionen kennen, dann gehen wir da gerne nochmal in Deep Dive. Ich glaube, wir mögen einfach ungern über ungelegte Eier sprechen, ne? Damit wir da jetzt einfach nicht über etwas sprechen, wo noch gar nicht alles klar ist. Kommen wir zur letzten Frage, was? Ja, und da haben wir eigentlich auch schon drüber gesprochen. Im Endeffekt gibt es ja immer verschiedene Zeitfristen kurzfristig. Da macht es nicht Sinn, in den Kapitalmarkt einzusteigen. Also so Pi mal Daumen würde ich sagen, wenn du das Geld unter 5 Jahren brauchst oder den Großteil brauchst, dann ist der Kapitalmarkt nicht das Mittel der Wahl. Dann sollte es vielleicht eher ein Tagesgeldkonto sein, wenn du es auch wirklich mal spontan brauchst. Oder wenn du sagst, das ist eine feste Summe, die brauche ich 2-3 Jahren für einen Führerschein, könnte man natürlich auch dann mal gucken, ob da irgendwie ein Festgeld mit der Summe Sinn macht, weil man das Geld auf keinen Fall vorher braucht. Und langfristig auf jeden Fall sehr wichtig, wenn es wirklich ganz langfristig ist, irgendwie eine Art von ETF-Rente und mittelfristig auch noch gerne so ein Junior-Depot, weil das ist ja etwas, da muss man halt drauf gucken. Junior-Depots und Tagesgeldkonten ist ja in der Regel so, es läuft auf den Namen des Kindes und mit 18 wird es dem Kind dann auch nämlich überschrieben. Und das ist halt, finde ich, der Punkt, auf den man wirklich achten muss. Das ist nämlich anders als bei einer ETF-Rente. Da entscheidest du als Elternteil nämlich selber den Zeitpunkt, wo du das Ganze überträgst. Und mit 18, ich glaube, da wissen wir noch selber, ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, wo man die schlauesten Entscheidungen in seinem Leben trifft.
Aber, wie ich schon gesagt habe, wenn man die Kinder mitnimmt, dann denke ich nämlich schon, dass die Kinder gar keine komischen Geldentscheidungen treffen mit 18, sondern dann einfach verstanden haben, wie es funktioniert. Und dann kann man das auch machen. Also, ich glaube, ich würde immer eine Kombilösung machen aus den kurzfristig, mittelfristig, langfristige Investments und das dann mir meine Strategie so bauen.
Auf jeden Fall. Und vielleicht eher auch nochmal, was nicht. Also einen Bausparvertrag würde ich nicht mehr empfehlen. Das ist vielleicht noch so, was unsere Generation nochmal hin und die da mitbekommen hat. Aber ein Bausparvertrag ist kein Sparprodukt. Also der Name sagt es ja schon. Ich habe mich früher echt gefragt, was ist denn ein Bausparvertrag? Was soll man denn bausparen? Was soll denn das eigentlich sein? Also da war ich als Jugendliche schon immer total verwirrt von dem Namen. Also kurzer Abriss über den Bausparvertrag. Du sparst dort mit einer monatlichen Summe Geld an. Du hast eine vereinbarte Bausparsumme. Da muss man in der Regel die Hälfte selber einsparen. Keine Ahnung, deine Bausparsumme ist 10.000 Euro. 5.000 Euro musst du deine Sparbeiträge selber beitragen. Und dann kannst du von der Bausparkasse für die zweite Hälfte einen Kredit bekommen. Und dafür nimmst du in Kauf, dass dein Geld wirklich grottig verzinst wird. Irgendwie 0,01% kriegst du Zinsen von der Bausparkasse. Dafür, dass du aber mutmaßlich bessere Zinsen hast, wenn du diesen Kredit nutzen willst. Und ne, wie der Name sagt, Bausparen ist halt ursprünglich mal dafür gedacht, dass du dir damit zum Beispiel dein Eigenheim finanzierst. Mhm. Aber welches Eigenheim, mal ganz fies gefragt, möchtest du bitte mit 10.000 Euro Bausparsumme kaufen? Das heißt, du kannst maximal einen Kredit von 5.000 Euro bekommen. Das ist ja nicht mal eine Anzahlung für eine Immobilie. Also was bringt ein 10.000 Euro Bausparvertrag? Möchtest du eine Hundehütte damit kaufen? Ich weiß es nicht.
Tiny House.
Tiny House, ja. Der Trend geht zum Tiny House.
Also dann sicherlich, ne? Dann schließt das ab unbedingt, wenn ihr ein Tiny House bauen wollt. Aber so normal, genau. Nee, also ja, ich würde das genauso sehen. Das ist einfach wirklich leider ein Produkt, was vor vielen Jahren mal sicherlich ganz sinnvoll gewesen ist und inzwischen aber leider nicht mehr wahnsinnig zeitgemäß. Sparbücher, same, same.
Ja.
Dadurch, wie inzwischen verzinst wird, das war mal richtig attraktiv.
Ja.
Es war mal geil, als wir Sparbücher hatten, war es geil und inzwischen ist es das leider gar nicht mehr. Da wird dein Geld eher weniger drauf und auch das Geld deines Kindes einfach eher weniger, weil es gar nicht mal die Inflation abdeckt. Also dementsprechend würde ich auch davon Abstand nehmen. Also auch wenn Großeltern sagen, wir wollen irgendwas machen, dann lieber mit denen einmal drüber sprechen, was ist wirklich sinnvoll, damit es nicht einfach verlorene Liebesmühe ist.
Ja. Und Bargeld würde ich auch nicht als Sparthema sehen. Nee, also,
sondern fürs Kind
zum Üben. Geld, genau, zum Üben. Das ist ein Übungstool. Geld horten ist einfach nie smart, weil es ist nicht vor Einbruch geschützt, außer du hast irgendwelche krassen Versicherungen. Und es ist auch hier, es liegt einfach nur rum, es verliert an Wert. Aber zum Üben finde ich es richtig cool, da muss ich nämlich nochmal drüber nachdenken. Kennst du das noch von früher, wenn du im Freibad warst und du hast ein 2-Euro-Stück bekommen und du durfst dir eine Naschi-Tüte zusammenstellen?
Ja.
Das war ein Highlight, weil da habe ich zum ersten Mal gecheckt, das ist ein Budget, ich habe eine 2-Euro-Münze. Und ich liebe es einfach immer noch, wenn ich immer im Freibad bin und dann die Kinder sehe, wie die dann halt da diese ganzen einzelnen Naschis da haben. Und dann haben die, eine Naschi-Tüte für 2 Euro bitte. Was soll denn reinkommen? Irgendeine genervte Teenagerin, die da so einen Sommerferienjob macht. 2 von den Schlümpfen, wie viel kosten die? 10 Cent. Okay, wie viel habe ich noch? 1,80. 2 von den Würmern. Ja, dann hast du noch 50 Cent. Oh, okay. Dann nur einen Wurm bitte wieder zurück. Wenn du merkst, dass einer zu teuer ist, dann nimmst du lieber nochmal irgendwie 5 Center Shocks, weil die kosten nur 5 Cent oder so. Es war so cool, weil ich darüber gelernt habe, okay, es gibt Sachen, die kosten mehr und weniger. Und wenn ich mehr von den günstigen nehme, dann habe ich insgesamt mehr Bonbons. Wenn ich aber die teureren nehme, die ich vielleicht lecker finde, okay, nehme ich nur einen davon. Also diese Abwägung, die ich da als Kind im Freibad getroffen habe, ich glaube, die haben mich auch positiv geprägt.
Ich glaube auch.
Und ich finde, das ist eine coole Sache. Und dafür ist es richtig schön, wenn man Kindern frühzeitig kleine Summen an Taschengeld gibt und mit ihnen übt.
Mhm.
Core Memory. Ich würde es vielleicht heute noch machen. Vielleicht gehe ich demnächst ins Freibad und hole mir für 2 Euro eine Naschi-Tüte.
Kann ich empfehlen. Das Wetter ist ja auch gerade sehr freibadig.
Auf jeden Fall. Ja, so ein paar saure Würmer reinhauen. Das klingt richtig gut. Sehr schön. Ich glaube, damit haben wir wann, wie viel und was ganz gut geklärt.
Auf jeden Fall.
Ja, mega, Annabelle. Es hat mich so gefreut, das Thema heute mit dir zu behandeln. Und ich glaube, wir haben so viele wertvolle Tipps für unsere Community und die ganzen Mamas da draußen gegeben. Und hoffe sehr, dass wir damit einen kleinen Mehrwert stiften konnten mal wieder.
Ja, das hoffe ich auch.
Sehr schön. Wenn noch irgendwie Fragen offen geblieben sind, dann scheue dich bitte niemals, uns zu kontaktieren. Gerne auf Instagram oder auch in die Caption bei Spotify oder bei YouTube. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, nächstes Mal.
Ciao.